Ich lese den Predigttext für heute aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam, besonnen und werdet nicht müde zu beten. Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, in der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Schon seltsam, wenn der Redner nicht redet, oder? Was hat er nur? Hat er seine Predigt vergessen? Oder ist er vielleicht krank? Oder was sonst kann ihm denn die Sprache verschlagen haben? Vielleicht kennt ihr ein altes Lied von Simon & Garfunkel, Sound of Silence. Der Klang der Stille. Oder das Reden der Stille, an und für sich ein Widerspruch in sich selbst. Und doch kann Schweigen sehr beredet sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Nehmen wir den Fall, jemand hat seinen Partner betrogen, ist fremdgegangen und wird gestellt und wird von dem treu gebliebenen Partner gefragt, ob das wirklich wahr ist, dass er einen Geliebten oder eine Geliebte hat. Und er sagt nichts. In dem Fall, glaube ich, ist dieses Nichts-Sagen-Können eine klarere Aussage, wie wenn er es bekennen würde oder wie wenn er es ableugnen würde. Unsere Predigtserie, aus der dieser Text von heute auch stammt, heißt ja, was ist normal? Nun, schweigen, wenn du predigen sollst, ist nicht normal. Aber Gott ist auch nicht normal. Gott ist immer anders. Er ist immer unergründlich, ein Stück weit unverständlich, ein Stück weit nicht berechenbar, eben übernatürlich und doch in all dem absolut vertrauenswürdig. Gott lässt über sich selbst sagen im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 55, Vers 8 und 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Spruch des Herrn, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. In meiner persönlichen Bibellese habe ich in der letzten Zeit gerade Johannes 7 und Johannes 8 durchgelesen. Und in diesen Kapiteln setzt sich Jesus mit seinen Gegnern auseinander auf eine nicht leicht nachvollziehbarer Art und Weise. Er redet sehr hart mit ihnen und sehr konfrontativ. Und er spricht mit ihnen auf einer geistlichen Ebene, die sie überhaupt nicht verstehen können, weil sie alles, was er sagt, auf das irdische Leben beziehen. Es geht so weit, dass ich, weil das so unnormal ist, was er sagt und wie er sich teilweise auch verhält, eine ganze Reihe seiner Anhänger von ihm abwenden. Und er selbst seinen engsten Jüngerkreis fragen muss, wollt ihr mich auch verlassen? Und Petrus antwortet ihm, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus war ihnen nicht normal genug. Was er gepredigt hat, war nicht normal genug. Und auch als Christen gehören wir doch einer Minderheit an in unserem Land heutzutage. Oder ich sage mal, als Bekennende, als evangelikale Christen gehören wir zu einer Minderheit, die in dem, was wir glauben und bekennen, von dem Rest der Bevölkerung wahrscheinlich auch als nicht normal angesehen werden. Im Jahr 1964 treffen sich in einem Wald im amerikanischen Bundesstaat Mississippi die sogenannten Weißen Ritter. Das ist eine Unterabteilung des berühmt-berüchtigten Ku Klux Klan. Und sie kommen zusammen, um Morde zu beschließen an schwarzen Bürgerrechtlern, weil der Ku Klux Klan sich ja auf die Fahne geschrieben hat, eben gleiche Rechte für die schwarze Bevölkerung in den Vereinigten Staaten nicht zuzulassen. Es ist aber auch bekannt, dass viele der Anhänger des Ku Klux Klan Kirchenmitglieder sind, teilweise sogar in evangelikalen Gemeinden. Und auch der Großmeister dieser Weißen Ritter namens Sam Bowers ist ein frommer Mann. Und er schließt die Mordpläne, die sie gemacht haben, in der Versammlung ab mit einem Gebet um Schutz und um Segen Gottes und um Gelingen der Ausführung dessen, was sie geplant haben, wie es kein Pastor in der Kirche besser hätte beten können. Wie kann so etwas sein? Wie kann es sein, dass Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine beginnt und sich trotzdem als guter orthodoxer Christ fühlt? Wie kann es sein, dass führende Mafiosi in Italien und teilweise auch in der USA gut katholisch und hochreligiös sind und doch all die Untaten und Verbrechen begehen, die sie eben tun? Aber ist diese Zwiespältigkeit nur ein Problem eben von dem Ku Klux Klan, von Putin, von Mafiosi? Oder finden wir das nicht manchmal auch in unseren eigenen Gemeinden und im Verhalten von Menschen, die sich Christen nennen und einfach in unseren Gemeinden aus- und eingehen? Wenn du in den Gottesdienst kommst, bist du fromm und untadelig. Aber zu Hause schlägst du deine Frau und bist wüst zu deinen Kindern oder hast keine Zeit für deine Kinder. Oder du bist computersüchtig, spielsüchtig, fernsehsüchtig. Oder vielleicht auch nur unversöhnlich. Kannst es nicht ab, dass einer dir mal irgendwo auf die Zehen getreten hat und da führt kein Weg zurück mehr? Genau wegen dieser Zwiespältigkeit und Heuchelei greift Jesus die führenden Leiter seiner Zeit an. Und er sagt ihnen auf den Kopf zu, ihr kennt Gott gar nicht. Aber ich kenne ihn, sagt er. Und wer meinem Wort glaubt und mein Wort bewahrt, und sein Wort bewahren bedeutet nichts anderes, als seinem Wort auch zu folgen, es zu tun. Wer an mich glaubt und mein Wort bewahrt, wird in Ewigkeit den Tod nicht schauen. Ehe denn Abraham war, bin ich, sagt er. Und in diesem bin ich, da liegt ja der Name Gottes drin. Yahweh, wie es heute übersetzt wird. Und früher hat man Jehova gesagt, weil man die Vokale falsch betont hat. Und übersetzt heißt das so viel wie, ich bin, der ich bin. Das heißt, Jesus sagt hier, ehe denn Abraham war, bin ich Jesus Gott. Dafür wäre er beinahe gesteinigt worden, wenn er nicht entkommen wäre aus dem Tempel. Jesus hebt hier seine einzigartige Position heraus und hervor als der von Gott gesandte Heiland, Messias, Erlöser, über den allein wir Rettung finden können, weil er allein Gottes Sohn war, ist, von Gott gesandt wurde. Gerettet werden wir nicht, weil wir getauft sind. Gerettet werden wir auch nicht, weil wir Gottesdienste besuchen, fromme Lieder singen, Gebete sprechen. Gerettet werden wir nicht, weil wir zu einer Kirche gehören, egal ob das unsere ist oder die katholische oder die evangelische oder sonst eine. Und gerettet werden wir auch nicht, weil wir frommen Traditionen folgen. Und wir werden nicht gerettet, auch dann nicht, wenn wir zwar den rechten Glauben haben, die rechte Theologie haben, aber einfach nicht tun, was Jesus gesagt hat, sondern genau das Gegenteil von dem. Gerettet werden wir durch eine persönliche Beziehung zu Jesus. Gerettet werden wir dadurch, dass wir für uns persönlich in Anspruch nehmen, dass er am Kreuz gestorben ist, für unsere und in dem Fall für meine Schuld. Und gerettet werden wir, indem wir die Vergebung, die darin liegt, für uns persönlich in Anspruch nehmen. Gerettet werden wir nicht, wenn wir uns in sexuellen Sünden befinden, in Drogen- und Alkoholproblemen, in Gewalttätigkeit, Jähzorn, Magie und Zauberei. Und genau so sagt es Jesus uns selbst in Offenbarung 22, die Verse 11 bis 17. Denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, mache sich weiter unrein. Wer gerecht ist, tue weiter, was recht ist. Wer heilig ist, suche weiter nach Heiligung. Siehe, ich komme bald und mein Lohn bringe ich mit mir, um einem jeden zu geben, wie es, und jetzt hört gut zu, seinem Werk entspricht. Ich bin das A und das O, der Erste und das Letzte, der Anfang und das Ende. Selig, die ihre Gewänder waschen. Sie sollen ein Anrecht haben auf den Baum des Lebens und durch die Tore einsehen in die Stadt. Draußen bleiben die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und lebt. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dies über die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, sage, komm. Und wer dürstet, der komme, und wer will, der nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Wir haben uns jetzt mit einer positiven Art von Unnormalität auseinandergesetzt, aber jetzt wollen wir noch einmal etwas genauer in den eigentlichen Predigttext hineinschauen, der uns vor Augen stellt, was eine positive Normalität im Christsein sein sollte. Interessanterweise beginnt dieser Text aus 1. Petrus 4, Vers 7 bis 11, mit dem siebten Vers. Bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Und der klingt ja ganz ähnlich wie der erste Vers aus diesem Text aus der Offenbarung, den ich euch vorgelesen habe. Denn die Zeit ist nahe. Die Zeit ist nahe, bald ist das Ende dieser Welt da. Ja, wie weit sind wir? Wie nah ist das Ende der Welt heute? Ihr merkt, ich probiere wieder den Trick mit dem Schweigen aus. Habe ich in der USA gelernt von Bill Johnson aus der Bethel Church. Der macht das in seinen Predigen öfter mal so, dass er nichts sagt und bloß die Leute anguckt. Hören wir mal noch, was Jesus selbst zum Ende der Welt zu sagen hat. Matthäus 24, Vers 6 und 7. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen, und in vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die Wehen bei einer Geburt. Von Kriegsgeschrei und Kriegen haben wir in den letzten Jahrzehnten schon viel gehört. Nur, ich denke, so sehr berührt hat es uns nicht, weil es eben alles weit, weit weg war. Und mit dem Ukraine-Krieg ist uns auf einmal sehr nahe gekommen. Und heute können wir nicht mehr sagen, dass uns das nicht so berühren würde. Ich kann euch nur meine persönliche Meinung sagen dazu, die kann richtig sein, was ich hoffe, aber auch falsch sein. In meinen Augen ist dieser Krieg noch nicht das Ende. Aber es ist vielleicht der Anfang vom Ende. Vielleicht der erste Schritt dazu, zu einer Ereigniskette, von der wir nicht wissen, ob sie vielleicht nur Monate oder ein Jahr oder viele Jahre oder vielleicht sogar noch eine ganze Generation geht. Vielleicht könnte man es so sagen, dass sich Dinge in Position bringen auf dieses Ereignis des Endes der Welt und der Wiederkunft Jesu zu. Eigentlich ist das auch gar nicht wichtig für uns als Christen, den Zeitpunkt zu wissen. Denn es kommt nicht darauf an, zu wissen, wann irgendwas passiert, was prophetisch vorausgesagt ist, sondern es kommt darauf an, dass wir so leben, dass wir bereit sind, ganz egal, wenn es kommt. Gehen wir mal weiter in diesem Text. Und ich fasse das einfach mal zusammen, was hier Petrus uns zu sagen hat. Ich liebe übrigens den Petrusbrief, weil er so lebenspraktisch ist. Die Briefe von Paulus, die sind ja oft so ein bisschen hochtheologisch, sodass nicht alles so einfach zu verstehen ist. Den Petrus empfinde ich da als bodenständiger und praktischer. Und genauso praktisch ist das, was er uns da zu sagen hat. Nicht müde werden im Gebet. Und es ist so leicht, müde zu werden. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe mich 1975 bekehrt als junger Mann. Das heißt, 2025 bin ich 50 Jahre gläubig. Seit ich mich bekehrt habe, bete ich schon immer wieder um Erweckung in Deutschland, um einen geistlichen Aufbruch, einen erwecklichen Durchbruch, dass einfach, ich sag mal, auch Massen von Leuten erreicht werden, die sich zu Jesus bekehren. Ist bis heute nicht geschehen. Könnte man sagen, 50 Jahre Gebet für die Katz? Nein, Leute, nein. Und selbst wenn ich selbst nicht mehr erlebe, werde ich nicht aufhören, dafür zu beten. Es ist bekannt von Charles Haddon Spurgeon, berühmter Baptistenprediger, dass er für zwei seiner Freunde sein ganzes Leben lang gebetet hat. Der eine hat sich bei seiner Beerdigung bekehrt und der andere irgendwann nach seiner Beerdigung. Von den Propheten Gottes heißt es, dass viele das Verheißene nicht, dass ihnen Gott gezeigt hat, nicht erlebt haben, obwohl sie sich danach gesehnt haben. Andere haben es erlebt, die Generation eben von Jesus. Ich nehme ja, seit ich wieder hier bin, an Gebetsversammlungen teil und ich habe festgestellt, dass manche von den alten Campen, die noch da sind in der Gemeinde, die in meiner Zeit schon da waren und die damals bei Gebetsversammlungen dabei waren, heute nicht mehr dabei sind. Warum? Müde geworden. Ich verstehe das. Ich verstehe das, wenn man Jahre betet und es kommt nicht. Seit ich 1990 hier Pastor war, bete ich das Gleiche auch für die Gemeinde, nämlich um einen geistlichen Aufbruch, einen erwecklichen Durchbruch, der viele Menschen erreicht, ne, sodass wir hier 1000 Leute wären statt 100. Ist weder zu meiner eigenen Zeit geschehen, noch unter meinen Nachfolgern, bis heute nicht. Aber deswegen aufhören, darum zu ringen und zu kämpfen und zu beten. Nein. Jetzt graze lädt, sagt man auf Pelsisch. Gell? Liebe üben. Als ich Pastor war hier in der Gemeinde, da habe ich irgendwann festgestellt, dass ein Ehepaar, mit dem ich gut bekannt war, nicht mehr kommt in die Gottesdienste. Und irgendwann bin ich dann hin und habe sie gefragt, warum? Und da haben sie mir gesagt, ja, das sind doch, und sie haben ein anderes Ehepaar genannt, die sind in der Gemeinde und wie die sich verhalten, wenn die da sind, dann kommen wir nicht mehr. Ist das über die Fehler anderer hinwegsehen, wie es unser Text vor Augen stellt? Nein. Gemeinde funktioniert nur durch Vergebung. Ich meine nicht, dass man Sünden kaschieren soll. Also wenn es um handfeste Sünden wie zum Beispiel Ehebruch oder so Dinge geht, natürlich darf man da nicht die Augen zumachen. Aber es gibt einfach andere Sachen, die, ich sag mal, die vielleicht Schwächen sind oder Fehler, aber wie wir sie alle mit uns herumtragen. Und wenn ich an diese beiden Ehepaare denke, dann weiß ich natürlich, dass die, die da angesprochen worden sind, die haben ihre Fehler und Schwächen gehabt. Aber die, die diese Aussage gemacht haben, die haben ihre Fehler und Schwächen auch gehabt, nur in einem anderen Bereich. Und wenn wir so miteinander umgehen, kann Gemeinde nicht funktionieren. Und sie kann auch nicht funktionieren, einfach wenn wir unversöhnlich sind. Wenn wir Positionen einnehmen, die in die Richtung gehen, ich allein habe die Wahrheit mit Löffel gefressen. Und wenn die anderen das nicht wahrhaben wollen, eben dann komme ich auch nicht mehr. Das ist nicht Liebe üben. Gastfreundschaft üben, der dritte Punkt. Sich gegenseitig einladen und bewirten. Wir wissen doch alle, dass 2 Stunden Gottesdienst am Sonntagmorgen nicht Gemeinde machen. Das ist einfach zu wenig. Wir brauchen mehr. Wir brauchen Vernetzung in unserem Alltag. Wir brauchen Kontakte auf der privaten Ebene. Ich war gerade gestern bei der Mitgliederversammlung von Frontiers, das ist eine Organisation, die ausschließlich unter Muslimen arbeitet und in muslimischen Ländern. Mittlerweile haben zurückgekehrte Mitarbeiter auch einen Arbeitszweig genannt, der sich Barnabas-Initiative nennt, die hier in Deutschland auch Kurse anbietet für ehemalige Muslime. Und diese Leute haben mir gesagt, dass nach diesem Aufbruch, den es gegeben hat, rund um die Flüchtlingskrise und um die vielen Flüchtlinge, die gekommen sind, von denen sich eine Reihe ja auch bekehrt und christlichen Gemeinden angeschlossen haben, dass aber meistens die Leute nicht geblieben sind. Einige sind geblieben, Gott sei Dank, hier ja auch, aber viele andere sind wieder verschwunden. Und sie haben gesagt, warum? Aus ihrer Sicht heraus, die deutschen Gemeinden sind zu kalt, hat er gesagt. Sie sind zu unpersönlich. Es gibt zu wenig Vernetzung im Privatleben. Und ein Weg, wie das geschafft werden kann, ist, man lädt sich gegenseitig ein. Eben nicht immer dieselben, sondern auch mal andere. Und vielleicht auch mal gerade die, die einem vielleicht nicht so leicht zugänglich sind. Wie will man die Leute kennenlernen, wenn man sie immer nur in einem Gottesdienst sieht? Einladen. Wir haben übrigens heute 15 Leute zu Gast bei uns. Oh, ich sage aber gleich dazu, dass es Oldies sind. Dienen mit dem, was du zu geben hast. Sich einsetzen und die Mühe nicht scheuen und dabei nicht auf den irdischen Lohn schauen. Ich weiß, wir alle möchten gesehen und anerkannt werden für das, was wir tun. Das ist im Reich Gottes nicht anders, es ist menschlich verständlich, aber es darf uns eigentlich nicht darum gehen. Es liegt eine besondere Verheißung drauf, Dinge Gutes zu tun, von denen niemand etwas weiß und die niemand sieht und die niemand würdigt. Und es darf doch nicht sein, dass wenn du irgendwas getan hast und der Pastor bauchpinselt dich nicht dafür, dass du dann tödlich beleidigt bist und sagst, dann mache ich gar nichts mehr. Dienen mit der Gabe, die jeder hat, da fragst du dich vielleicht, was für eine Gabe habe ich einzubringen. Das ist gar nicht so kompliziert. Was machst du gerne? Was kannst du gut? Und genau das machst du nicht mehr für dich selbst, sondern das machst du für andere oder das machst du in der Gemeinde. Dann ist die Frage beantwortet. Ich schließe mit einem Gedicht. Die mich kennen, wissen, dass ich immer wieder mal ein Gedicht zitiere, auch weil ich einfach Poesie liebe und finde, dass Dichter einfach oft wesentliche Wahrheiten sehr schön erfasst haben und darstellen auch. Und ich finde, dieses Gedicht fasst noch einmal sehr gut zusammen, was Petrus uns da als normal, als christliches Normalverhalten vorstellen will. Gott erweist uns alle Zeit viel Liebe und Barmherzigkeit. Drum sollen wir ihm unser Leben als ein lebendig Opfer geben. Unser Denken sei der Welt nicht gleich, dann wirkt Gottes Geist ganz reich. Das ist es, was Gott erfreut, so bleibt er in uns alle Zeit. An Christi Leib sind wir die Glieder, singen voll Freude christlich Lieder. Gott gab uns alle gute Gaben, die wir zur Auferbauung haben. Dienen sollen wir in der Gemeinde, mit den Geschwistern froh vereint. Wir wollen nicht nur von der Liebe reden, sondern sie ganz praktisch leben. Gott will uns mit seinem Geist versehen, damit wir zu den Menschen gehen. Die Welt, sie wird nach Jesus fragen, wenn wir zueinander Liebe haben. Gottes guter Geist, helfe uns zu unterscheiden, wo wir uns unnormal verhalten müssen und wo wir uns normal verhalten müssen. Amen.